Ey, Cyborg ist ein Lego Batman Movie. Sieht scheiße aus.
Herzlich willkommen zu Nerd-OP, dem Operationssaal der Popkultur. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Thema, was wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt haben. Comics bzw. Comic-Verfilmungen. Das ist ja auch eins unserer liebsten Themen. Comics, Comic-Verfilmung. Wir wollen einfach mal ein bisschen über die Unterschiede bzw. die Dinge, die in den Filmen anders gemacht wurden als in den Comics und andersrum einfach mal ein bisschen sprechen.
In anderen Worten, wir lästern über alles.
Wir lästern über alles. Macht euch bereit für eine Fahrt der Superlative mit dem Lester Train. Lester Train klingt irgendwie nicht so geil. womit wollten wir denn anfangen? Also du hast schon ein paar Sachen mitgebracht. Was ist dir so am wichtigsten?
Oh, es gibt so vieles. Es gibt so vieles, was mir so wichtig ist. Ich würde natürlich am liebsten gleich wieder mit Flash and Arrow anfangen und mich darüber auskotzen.
Do it.
Also, wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, ich bin der größte Flash und Arrow TV Series Fan überhaupt. Da stimmt einfach alles von der Geschichte her, die überhaupt gar nicht flach ist und sich nie wiederholt, bis hin zu den Kostümen, die langweilig, noch nicht langweilig kreiert wurden. Entschuldigung. Ja, was mich einfach nervt.
Ironic Fist.
Was mich einfach nervt, ist, dass man manchmal merkt, also manchmal habe ich das Gefühl, die hatten selber keinen Bock mehr.
Die Leute, die die Serie machen?
Ja.
Okay.
Die haben sich die letzten Folgen angeguckt und meinten dann so, irgendwie müssen wir auch Geld bekommen. Machen wir es gleich nochmal mit ein paar anderen Namen. Fertig. Und genau das merkt man vor allem an den ganzen Kostümen von jedem Einzelnen in der Serie. Vor allem Flash, Reverse Flash, Zoom, Savita, was auch immer sie sich dabei gedacht haben, den wie ein Transformers aussehen zu lassen.
Ja, also ich habe die Serie nie geguckt. Also nie geguckt ist auch gelogen. Ich habe die erste Staffel, ich glaube, ich habe die ersten 7 Folgen geguckt, auf einem Flug, einem ziemlich langen Flug. Und also ich war jetzt auch nicht mega begeistert, aber ich kenne halt nicht so viele Folgen. Ich glaube, die Serie könnte mir durchaus gefallen, aber es ist ja schon so, dass viel ja einfach ganz anders ist als im Comic. Und was bei Filmen natürlich irgendwie klar ist, also wenn du einen Film machst, der auf einem Comic basiert, ist ja schon mal eine Schwierigkeit an sich, weil du ja einfach eine Reihe hast, eine Comicreihe und eine Fülle an Geschichten, die über Jahre hinweg irgendwie geschrieben und verfeinert und verändert wurden. Und das musst du dann in 2 Stunden quetschen irgendwie. Auch wenn du die Origins-Geschichte und noch irgendwas anderes erklären willst, das ist halt schon ein sehr krasser Job. Das machen viele Schreiber, machen das extrem gut. Und ich denke, eigentlich müsste man bei einer Serie ja irgendwie die Möglichkeit haben, da ein bisschen besser drauf einzugehen. Also ein bisschen mehr, also ein bisschen näher an den Comics zu sein, ein bisschen
detaillierter
zu sein, ein bisschen besser auch die verschiedenen Stränge zu erklären. Und einfach, dass man hat ja irgendwie bei der Serie halt auch die Möglichkeit, mehrere Staffeln zu produzieren und dir wirklich so ein bisschen Zeit zu lassen. Vor allem, wenn deine Folgen irgendwie 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Und das habe ich beim Flash so ein bisschen vermisst. Also das habe ich nicht so gesehen. Klar wollen die irgendwie was anderes machen und klar müssen die auch was anderes machen, weil wenn ich die Flash-Comics kenne und weiß, die orientieren sich 1:1 an den Comics, dann werde ich mir die Serie wahrscheinlich nicht angucken, weil was können die besser machen? Ja? Aber manche Sachen sind halt schon ein bisschen nervig, sage ich mal.
Das Ding ist, ich finde es ja nicht mal schlimm, wenn die Serien oder die Filme nicht genauso sind wie im Comic.
Ja, na klar.
Das wäre auch kacke. Aber ich finde, wenn man versucht, wenn man merkt, dass der Film sich extrem versucht, an dem Comic nah dran zu bleiben, aber dennoch versucht, noch etwas Eigenes da hineinzufügen, wirkt es manchmal einfach nur mega
scheiße, sorry. Mhm. Also ich finde zum Beispiel jetzt in der dritten Staffel, wo sie mehr oder weniger, so ein bisschen, aber nicht so 100%, den Flashpoint Paradox gemacht haben, es aber nur Flashpoint heißt. Und es
heißt nur, auch in den Comic, glaube ich, nur Flashpoint.
Ja, aber also das Comic heißt Flashpoint Paradox.
Nein?
Nein. Sicher?
Ganz sicher.
Flashpoint ist nur Flashpoint.
Fuck.
Gut, tut's mir leid. Aber es, die haben da so die, versucht, die Hauptelemente zu nehmen, aber dann die, selbst die da noch so abzuwandeln.
Also ist, ich finde ich, kacke. Ich habe gehört, dass es auch nur in so einer halben Folge irgendwie am Anfang.
Eineinhalb Folgen.
Also in dem Sinne. Naja, in dem Sinne erstreckt sich da, was sie ja jetzt zurzeit ganz gerne machen, sind diese ganzen Crossovers zwischen Legends of Tomorrow, Supergirl, Arrow und Flash.
Mhm.
Na da. Wo du dann in jeder Staffel von den jeweiligen Serien zwei Folgen hast, die immer zu tun haben. Und irgendwie so eine Alien-Invasion oder so. Und in dem Sinne hat er seine Zeit, also diese, seine Zeitreise da, die er gemacht hat, sich auch hatte, die hatte ja auch Auswirkungen auf alle anderen.
Ja.
Und so gesehen zieht sich das schon bis jetzt durch jede einzelne Folge.
Okay,
das ist gut. Aber so, dass die Hauptsachen waren in eineinhalb, höchstens, maximal, wenn nicht sogar eine.
Ja. Okay.
Und das wirkt auch sehr heruntergerattert und aber am schlimmsten finde ich immer noch Savita.
Das ist der God of Speed.
Genau, den God of Speed, der sonst nur mit so einem Goldreif um seinen Kopf rumrennt und so ein, halt so zwei Goldarmbänder. Er sieht so ein bisschen ägyptisch aus, finde ich. Hat auch so ganz lange schwarze Haare. Hat auch nur eine Hose an.
Mhm.
Also ist oberkörperfrei und jetzt ist er irgendwie ein, was auch immer, eine Mischung aus einem Transformers und einem Monster.
Sieht einfach scheiße aus.
Mega komisch. So wie, okay, gut, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wollen sie, zeigen sie noch eine andere Version, also das, was auch immer da irgendwie kontrolliert wird vielleicht, ist eine Theorie, Suicide. Und es Savita so als Mensch noch gibt.
Ich dachte, er ist ein Gott.
Naja, jein. Nein, so kommt er halt in der Serie schon rüber. Aber in dem Sinn ist er ja kein Gott. Der echte, der richtige, der Comic-Charakter von Savita ist ja, dass er ein Speedster ist, deren Ziel es ist, die ganze Speedforce von allen anderen zu stehlen.
Und ich also er gehört zu einer Gruppe oder was? Von Speedstern oder was?
Nee. Also das weiß ich, weiß nicht, ob es zu einer Gruppe gehört.
Es ist sein ausgesprochenes Ziel, dass er die Speedforce für sich alleine beanspruchen will.
Genau.
Okay, interessant.
Also er will der God of Speed sein. Also eigentlich ist er, also in der Serie wird er God of Motion genannt.
Mhm.
Das ist ja...
Why, aber okay.
Ist ja auch interessant, also wenn... Weil in den Comics ist es ja tatsächlich so, dass die Speedforce sich von allen Speeds dann geteilt wird, also dass alle, die in die Speedforce zu der Speedforce Zugang haben, die da irgendwie mit verbunden sind, tatsächlich so einen Teil davon praktisch dieser Macht bekommen, aber keiner so wirklich zu 100%, natürlich, wenn es aufgeteilt ist, logisch, keiner zu 100% diese Kraft für sich alleine beanspruchen kann.
Ja, aber da gibt's, das Ding ist ja eigentlich ja auch, dass man sagt ja eigentlich auch, also eigentlich hat der Flash die Speedforce erschaffen. Die ist ja erst entstanden, als Flash zu Flash wurde.
Sagt wer?
Das gibt es in manchen, in einem Comic wird das auch mehr oder weniger so gesagt. Also er ist halt eigentlich, ich habe so eine Theorie, wo er der Mittelpunkt ist. Und er ist ja auch mit jedem anderen Speedstar eigentlich verbunden, also in der Speedforce, der in der Speedforce drin ist.
Was ja, wenn man die Speedforce als übergeordnete Macht sieht, auch durchaus logisch ist. Aber also die Speedforce hat sich eigentlich relativ früh in den Comics zu einer Entität, zu einem großen, wie nennt man das, so einem Ding, so einem allgegenwärtigen, praktisch so einem wichtigen Element in den Comics entwickelt, was eigentlich mehr oder weniger die Avatare für sich selbst aussucht. Also unter anderem auch den Flash. Weißt du? Also es lässt praktisch zu, dass Leute wie der Flash Zugriff auf die Mächte in der Speedforce haben. Die Speedforce ist dieser wichtige, dieses Ding, was halt einfach dazugehört zur Welt, zum Universum. Und nicht was, was durch die einzelnen Speedster bedingt ist. Also so ist es auf jeden Fall in den letzten Jahren in den Comics gewesen.
Wirklich?
Ja, soweit ich weiß schon. Ja,
dann würde der Sweeper viel weniger Sinn machen.
Warum?
Die Welt darum geht es, da geht es ja durch.
Ach so, also ja, es kann ja, ich habe bei Rebirth tatsächlich noch nicht viel weiter gelesen. Also es kann natürlich sein, dass sie es jetzt so erklären, dass sie sagen, ja, okay, eigentlich bedingt das eine das andere, und zwar Flash die Speedforce, also nicht andersrum.
Naja, so wie ich das halt durch die Comics verstehe, finde ich, merkt man halt sehr, dass Flash in, also in der Speedforce Flash im Mittelpunkt steht. Okay. Egal, was für andere Speedster es noch gibt.
Okay.
Dass er halt der ist, der mit der Speedforce halt am engsten
verbunden ist. Ja, gut, okay, soweit bin ich noch nicht, das kann gut sein, das weiß ich nicht genau. Und also was stört dich denn an dieser Serie, die scheint dich ja so richtig hart zu nerven.
Ja, Flash ist mein Lieblingsheld, ein Charakter.
Ja.
Von beidem, also wenn man jetzt sagen würde, aus Marvel oder DC, wäre es Flash. Und ich finde halt, weil ich halt bei Flash unglaublich interessant finde, ist, dass er ein unglaublich mächtiger Held ist, von seiner Persönlichkeit aber mega der Spaß. Also ist er halt, er reißt auch mega oft gerne Flachwitze, aber unglaublich so emotionsvoll, weißt du, ihm ist halt sehr viel wichtig, ihm ist seine Familie natürlich, seine Freunde und alle anderen Menschen, bei ihm merkt man es halt sehr, und bei ihm kommt es halt auch nicht so geleckt rüber, wie ich finde, wie manchmal bei Superman, weißt du, so der Gutmensch, sondern er hat halt auch so alltägliche Probleme.
Ja.
Und das halt in der Mischung finde ich halt unglaublich interessant, und ich finde halt in der Serie, wenn mal irgendwas Trauriges passiert, dann kann der Charakter, dann kann hier Grant Gustin heißt es. Dann
der Schauspieler ist.
Ja, so heißt der Schauspieler. Heißt das, Entschuldigung. Heißt er. Heult dann für 3 Episoden über dasselbe Ding, über dieselbe Sache herum, kriegt sich auf die Reihe, irgendwas zu machen, heult dann wieder rum, ist dann wieder kurz glücklich und ist nie so witzig oder so. Für mich ist er so leer, weißt du?
Ja.
Er hat keine richtige ausschlaggebende Persönlichkeit, finde ich. Außer, dass er seit 3 Staffeln Scheiße baut. Immer und immer wieder Scheiße baut. Und dann am Ende, vielleicht hätte ich es ja doch nicht machen sollen. Nächstes Mal mache ich es anders. Und dann baut er wieder dieselbe Scheiße.
Okay, aber also wir müssen ja jetzt so ein bisschen den Bogen kriegen. Wo? Es ist natürlich, es ist mir schon klar, es ist wahrscheinlich auch jedem anderen klar, dass du die Serie hasst und dass du nicht damit einverstanden bist, dass es sie gibt. Aber was ist denn so für dich das Schlimmste, was sie anders gemacht haben als den Comics? Also wenn du den Vergleich ziehst zwischen dem Flash als deinem Lieblings-Comic-Charakter und dieser Serie, die dich ja scheinbar mega hart nervt. Was ist da so das größte Problem für dich? Was siehst du da als den größten Unterschied, der dich nervt? Vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied, der dich nicht so nervt. Oder was macht die Serie vielleicht besser? Oder weiß ich nicht.
Also einen sehr großen Unterschied sehe ich zum Beispiel bei den Kostümen.
Ja.
Weil ich finde, das Kostüm aus der Serie sieht aus wie ein Pyjama. Oder wie.
Aber ein Lederpyjama.
Ein Lederpyjama.
Sieht aus wie ein Lederpyjama.
Und die Kappe oder Helm, was auch immer das ist. Also von der Form her sieht es ja recht ähnlich aus, ne? Aber es sieht irgendwie einfach.
Man sieht, dass es verstärkt ist halt mit irgendwas.
Ja.
Ne? Und, dann weiß ich nicht. Ich find's auch komisch. Also es sieht wirklich aus, als hätten sie einen Helm angemalt und, da so eine Maske draufgeklebt und ihm das dann aufgesetzt. Ich finde das Kostüm nicht mega schlimm, aber es ist natürlich schon, wenn man die Comics anguckt, ganz anders. Aber zu der Verteidigung von Flash muss man ja sagen, dass die Kostüme von allen Helden im Filmuniversum anders sind. Also auch Superman hat ja eigentlich so ein hautenges Stück Stoff an eigentlich in den Comics, was halt kryptonisch ist, fast unzerstörbar und tralala. Und in dem Film musst du natürlich was anderes haben. Also es sieht in den Comics immer so aus, als wären das so hautenge zweite Häute praktisch, weißt du? Und das ist natürlich schwierig im Film zu machen.
Ja, ich verlange jetzt auch nicht, dass er mit so einem Spandex rumrennt. Aber
ich finde, für mich kommt es halt wirklich auf so viele Details an. Weißt du, zum Beispiel an eines seiner Merkmale bei Flash im Comic ist zum Beispiel, dass er eben diese goldenen Blitze um seine Arme hat, aber halt so fett. Mhm. So richtig fett. Und die sieht man halt auch richtig. Und in der Serie sind die nicht da. Also jedenfalls ja, so ganz genau. Dünn angezeichnet.
Das sind die Ränder, wo praktisch seine Handschuhe sein könnten.
Genau, also, ja. Genau. Und zum Beispiel seine Ohren finde ich auch kack. Also das, was er da an den Ohren hat, weil das ist eigentlich beim Flash sind es halt, ist es eigentlich nur das Ende von einem Blitz und es geht auch so ab, als wie so ein Stecker nach hinten. Und da ist es einfach nur so ein, wie so ein Autozeichen, was genauso aussieht wie sein Logo auf der Brust, was es ja eigentlich nicht ist. Und ich kann mich über so viele Details und manche sind auch wirklich einfach teilweise lächerlich, aber ich find's halt manchmal so schade. Ich bin halt ein sehr detailfixierter Mensch. Und zum Beispiel sowas hier, weißt du, diese, zum Beispiel auf seiner Maske, er hat ja auf dem Kopf, also auf das, was seinen Kopf bedeckt, hat ja auch so Blitze. Die hat er auch in der Serie. Ja. Aber zum Beispiel unten bei seinen Augen hat er halt dann, gehen die Striche halt eigentlich auch weiter.
Ja.
Und das hat er bei der Serie halt nicht.
Aber ist das nicht, also ich glaube, das ist auch erst bei den New 52, dieses detaillierte Kostüm ist bei den New 52 erst gekommen.
Ja.
Soweit ich weiß. Klar, die Serie kam danach, aber ja, ist wahrscheinlich auch alles einfach schwer zu machen. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Budget die hatten. Die hatten ja schon Arrow gemacht und das war recht erfolgreich, aber keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, ich habe die beiden Serien nie wirklich eine Chance gegeben. Wie gesagt, von Flash habe ich die erste Staffel so, sag ich mal, zur Hälfte geguckt. Arrow war mir schon immer zu blöd. Ich habe die ersten Sachen gesehen und fand's schon blöd.
Kann man ganz kurz zusammenfassen. Eine schlechte Batman-Serie.
Schlechte Batman-Serie? Ja, okay. Ja, wahrscheinlich.
Sie ist wie,
er ist ja auch irgendwie so Batman-mäßig auch sein. Ja, auch seine Background-Story ist ja irgendwie.
Ja, seine Background-Story ist sehr ähnlich. Aber ich finde sogar die, an sich finde ich die Background-Story von Green Arrow sogar noch ein bisschen härter. Also das, was er dann mental wirklich durchmachen musste danach auf der Insel da 5 Jahre alleine, das ist ja ein bisschen härter als, also, naja, gut.
Weißt du nicht, wie hart Bruce Wayne
war,
du weißt es nicht.
Ja, das weiß man nicht, kann man nicht vergleichen. Aber gerade deshalb ist, finde ich, Oliver Queen so einen coolen Charakter, weil er so ein typischer, so ein kleines Arschloch ist.
Ja,
aber ist ein kleines Arschloch.
Ist es denn in der Serie und auch in der Serie so? Ist er denn da auch so ein bisschen, so wie er in den Comics ist, einfach von seiner Art her? So?
Nö. Er ist ein, wenn es hart klingt, ein depressiver, eine depressive Heulsuse.
Okay.
Also er ist sehr, sehr, ach, so lang, also nicht langweilig, aber er tut so mega hart auf leidend.
Hm.
Und seit 5 Staffeln jetzt, glaube ich. Seit die 5. was auch immer. Und es hört nicht auf und immer wieder kommt, erinnert mich halt an diese harten Batman-Stellen.
Hm.
Weißt du? So, ah, ich lasse niemanden an mich ran, ich darf niemanden an mich ranlassen. Nur ich kann das tun, was ich tue. Nur ich kann das ertragen, was ich tue, bla bla bla.
Ja, schön, dass auch Green Arrow in den Comics einen Nachfolger hat, aber ist egal. der sogar noch besser ist manchmal. Egal.
Und da finde ich sein Kostüm sogar noch schlimmer als bei Flash. Also,
ja,
da fehlen so viele Details, zum Beispiel schon angefangen bei seinen Haaren. Ich finde, Oliver Queen, also ein Markenzeichen, ich finde es wirklich als Markenzeichen bei Oliver Queen, ist diese strubbelige blonde Frisur.
Strubbelig?
Ja, so ein bisschen, wenn er
sieht immer so Robin Hood, wenn er kämpft.
Wenn er kämpft, dann sind die strubbelig.
Aber er sieht immer so wie so ein geleckter Robin Hood aus von der Frisur. Ja, auch sein Bart und alles, das ist ja alles so typisch, wie man so Bogenschützen in diesem Zeitalter irgendwie dargestellt hat.
Ich meine, sein Name ist Green Arrow und er hat ein grünes Kostüm und in der Serie ist es so dunkelgrün, fast schwarz.
Hm.
Und
ja, das hat mich halt auch hart genervt, so an den Sachen, die ich davon gesehen habe. Also ist auch in der Serie mehr Leder als Stoff wieder, was ich bei einem Bogenschützen, der doch so agil ist wie Green Arrow, ein bisschen komisch finde. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was er in der Serie alles macht. Er ist ja wahrscheinlich auch so Freerunner-mäßig unterwegs und er wird ja schon ein bisschen mehr
Bewegungs-Action
machen.
Ja, okay.
Naja. Gut. Also, wir können uns beide darauf einigen, dass diese, dass die Flash-Serie, die Arrow-Serie, wahrscheinlich leider auch die Supergirl-Serie
oh Gott.
Und Legends of
Tomorrow nicht anfangen.
Habe ich noch gar nichts gesehen.
Da wollen wir nicht anfangen.
Aber dass
die sind noch schlimmer.
Dass die alle so ein bisschen die
Supergirl-Serie. Entschuldigung.
Bisschen schlecht sind in unseren Augen, aber es ist ja auch nicht leicht, sowas so umzusetzen. Und natürlich muss man irgendwie Sachen anders machen und Entscheidungen treffen, die von vielen Leuten, vor allem von vielen Comic-Fans, wahrscheinlich nicht so mit offenen Armen aufgenommen werden. Aber es ist, ja, es gibt halt gute Darstellungen von Comic-Charakteren im Fernsehen, im Kino, tralala. Und dann gibt's Arrow und Flash, würde ich mal so sagen. Aber das beschränkt sich ja nicht nur auf diese Serien. Also es ist ja auch so, dass du in den Filmuniversen, auch bei Marvel, einfach viele Unterschiede hast, viele Details, die geändert wurden, viele Sachen auch an der Geschichte vielleicht von den Charakteren, die so ein bisschen angepasst wurden, dass es für die große Leinwand ein bisschen glaubhafter ist, dass es ein bisschen zugänglicher ist als jetzt in den Comics. Und du hast ja, wie gesagt, auch eine ganz andere Möglichkeit, in einem Film eine Geschichte zu erzählen, als in einem Comic über mehrere Jahre hinweg. Ne?
Mhm.
Von daher ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber lass uns doch mal zum Beispiel über die Avengers reden. Avengers, so der Film an sich, war ja schon ein ziemlicher Erfolg. Der war auch, finde ich, sehr, sehr gut. Was waren denn da so Unterschiede für dich, die dir jetzt so direkt in den Kopf springen, wo du irgendwie sagst, das fandst du komisch oder weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so.
Mhm.
Also es gab nichts, was mich unglaublich gestört hat. Es gab zwar sehr viele Unterschiede, zum Beispiel angefangen bei Vision.
Mhm.
Der sieht ja schon recht anders aus.
Ja.
Aber ich glaube, in New 52 sieht er um einiges ähnlicher aus zu seiner Verfilmung.
Ja.
Aber sonst?
Also ich finde zum Beispiel, was ich, als ich den Avengers-Film damals gesehen habe, komisch fand es halt das, wie sie Hulk erklären. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie komisch fand, dass er immer wütend ist.
Ah.
Weißt du?
Mhm.
Also das nimmt, finde ich, der Figur auch ganz viel von diesem inneren Zwist. Wenn er sagt, er ist immer wütend, dann hieße das ja, er ist immer in einem Zustand, der es ihm ermöglicht, den Hulk einfach so zu rufen, was ja in vielen Comic-Geschichten mit dem Hulk überhaupt nicht so ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass er halt auch einfach sich mal darum bemühen muss, irgendwie sich unter Kontrolle zu haben und nicht, dass er sich die ganze Zeit eigentlich irgendwie unter Kontrolle hat, weil er halt immer seine Wut praktisch mit seiner Wut, sage ich mal, im Einklang ist, so, weißt du?
Mhm.
Das fand ich irgendwie seltsam. Es war jetzt natürlich nichts, was irgendwie den Film für mich zerstört, und ich denke mal, wenn sie es tatsächlich nochmal machen und auf den Charakter des Hulk noch ein bisschen mehr eingehen, vielleicht jetzt in Thor Ragnarök, beten wir mal drum, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ein bisschen geiler für mich, auch ein bisschen Hulk-mäßiger wieder und ein bisschen, dann relativiert sich das vielleicht auch wieder so.
Also ich kann verstehen, was du meinst, aber es gibt ja sehr viele Comics, oder hauptsächlich in den Comics ist es ja so, dass er eine sehr schwere Zeit hat, Hulk unter Kontrolle zu haben, aber es gibt ja auch viele, wo er es ja schafft, oder jedenfalls auf einer,
ja, das stimmt, ja,
es schafft auf einer Ebene zu bleiben mit dem Hulk, und zum Beispiel den Film mit Edward Norton, da haben die es ja auch so ähnlich gemacht am Ende.
Mhm.
Wo sie ja gezeigt haben, dass er es schafft, also er schafft, den Hulk rauszulassen, ohne sich zu verwandeln.
Ja.
Aber also ihn quasi kontrollieren können. Und ich glaube, das ist halt so in die Richtung, die sie halt gehen wollten mit dem Hulk, dass sie halt zeigen. Was ich halt nur sehr komisch fand, ist, dass sie so einen Spruch bringen, der eigentlich wirklich bedeutet, dass Bruce Banner den Hulk komplett unter Kontrolle hat,
ja,
und ihn kontrollieren kann.
Ja.
Aber dann davor, also zum Beispiel im ersten Avengers, davor die ganze Zeit Bruce Banner in Situationen bringt, wo gezeigt wird, dass er es eben nicht kontrolliert.
Ja.
Und gleich zu Anfang vom Avengers 2 er es nicht auf die Reihe bekommt, sich wieder zurückzuwandeln oder abzureagieren.
Ja.
Und das finde ich dann sehr komisch.
Aber dieses Thema des Kontrollverlustes ist ja bei Hulk ein ganz essentielles. Also da muss ja wirklich auch irgendwie, das muss man ja auch wirklich irgendwie reinbringen. Wenn wir jetzt schon mal bei den Avengers sind, ich finde auch bei Age of Ultron jetzt die Zwillinge, die Maximoff-Zwillinge, ja. Scarlet Witch und Quicksilver. Da haben sie ja ganz stark, sage ich mal, sich nur an den Comics orientiert, oberflächlich. Also die Spoiler-Alarm, was ich schon hart finde im zweiten Teil, dass sie Quicksilver da gleich rausgenommen haben, wieder. Weiß ich nicht, wieso, weshalb, warum. Ich schätze mal, weil Fox immer noch die hauptsächlichen Filmrechte an dem Charakter hat und sie ihn ja in den X-Men-Filmen immer noch unterbringen. Aber ja, dann kann man ihn vielleicht auch irgendwie anders raus erklären, anstatt ihn da halt reinzubringen für eine Szene, vor allem mit so einem coolen Schauspieler, und dann ihn dann halt rauszunehmen. Und Scarlet Witch ist ja in meinen Augen sowieso ganz unterpowered eigentlich in den Filmen. Und es ist auch schwierig, dadurch, dass halt diese Rechteverteilung bei den Filmen irgendwie anders ist, ne? Weil eigentlich fängt sie ja als X-Men an oder beziehungsweise sie ist irgendwann Teil der X-Men. Und sie dann da bei den Avengers unterzubringen. Und haben sie erklärt, dass sie eine Mutantin ist? Haben sie das gesagt?
Sie haben das in den After-Credits von Captain America 2, wenn ich mich jetzt nicht
irre,
gesagt. Da haben sie die beiden halt gezeigt und meinten halt die Mutant Kids.
Ja gut, stimmt, die haben auch von Mutanten gesprochen. Naja. Na gut, okay. Also
die Mutanten-Zwillinge oder so.
Ja, also an der Scarlet Witch kann man auf jeden Fall noch viel sehen, sag ich mal, was für Kompromisse man eingehen muss als Filmemacher, um so einen Charakter wie die Scarlet Witch auf die Leinwand zu bringen. Und darum war ich auch so gespannt auf Doctor Strange, weil er ja auch ein sehr mächtiger Charakter ist, ein sehr wichtiger und einflussreicher Charakter in den Comics. Wie du den auf der Leinwand darstellst und seinen Werdegang und wie man es dann schafft, praktisch diesen Übergang zu finden, dass er eine Entität in diesem Marvel-Comic-Universum ist, beziehungsweise im Marvel-Cinematic-Universe, die praktisch über allem steht und eigentlich mehr oder weniger nur über die Zeit und über den Ablauf des Schicksals irgendwie wacht. Das ist schwierig. Weiß ich nicht, ob sie es machen, aber sie haben es ja schon ein bisschen angekündigt mit der After-Credits-Scene für Doctor Strange, Spoiler-Alarm, wo er Thor interviewt und ihn fragt, was er für ein Typ ist und wie gefährlich er, wo er praktisch einschätzt, wie gefährlich die verschiedenen Superwesen auf der Erde werden können. Ja, also das ist ja schon irgendwie ein Schritt in die Richtung, sage ich mal. Als großer Unterschied, wenn wir jetzt über Details, die in Comics und Filmen anders sind, finde ich immer ganz groß so auch die Herkunft von Helden. Also zum Beispiel ist ja Black Widow Romanov, das ist ein russischer Name.
Mhm.
Sie hat in manchen Versionen hat sie einen russischen Akzent. Und der ist ja seit Avengers komplett verschwunden.
Ja.
Auch in den Comics tatsächlich. Also sie spricht natürlich viele Sprachen, weil sie ja eine Geheimagentin ist, eine Spionin und gut ausgebildet ist. Aber dieser Akzent, das geht in vielen Comic-Verfilmungen geht das verloren, wenn du den Charakter aus dem Comic nimmst. Du hast zum Beispiel auch Bane, der ja eigentlich spanische Wurzeln hat und mit einem Akzent spricht. Aber ja, in dem Film spricht er wie ein, weiß ich nicht, wie ein in einer Dose eingesperrter Hamster und holt sich einen drauf runter, dass er alle Worte möglichst lang zieht, aber kein Akzent. Ja. Der einzige, obwohl der Romanov, der Maximov hat ja einen Akzent, der Quicksilver in dem Film. Der spricht tatsächlich mit Akzent, was auch sehr interessant ist. Ja. Also das wäre so ein Detail, was eigentlich in fast jeder Comic-Verfilmung, da geht viel verloren so bei Comic-Verfilmungen, was so Sprache angeht auch etwas, und so Eigenheiten.
So, das ist ja schon ein sehr prägnantes Detail von einem Charakter, also der Akzent,
wie er spricht. Ja, würde ich auch denken, aber es ist halt was auch sehr schnell einfach und sehr gerne mal dann wegfällt oder halt weggenommen wird oder weggelassen wird einfach bei Comic-Verfilmungen. Das ist schon, finde ich, ein sehr interessantes Detail auf jeden Fall.
Wo wir gerade bei den Zwillingen sind, die auch mit X-Men zu tun haben, da würde ich ganz gerne nochmal auf X-Men Apocalypse zurückkommen.
Ja. Oh Gott, dieser Film.
Ja, der war kacke. Aber ich würde ganz gerne über Apocalypse reden.
Ja.
Weil ich mir da echt unschlüssig bin. Also, wenn man weiß, wie Apocalypse in den Comics aussieht, dann ist er ja schon so ein sehr, also er ist sehr groß, hat recht, also ich finde, er hat viele Ähnlichkeiten zu Hulk und Bane von der Körperstatur her.
Ja, das Problem daran ist, dass er halt tatsächlich durch seine Fähigkeiten sich einfach immer verändern könnte.
Ja.
Also er kann immer anders aussehen, größer, kleiner, was auch immer. Also da ist es schon mal schwierig. Aber ja, er sieht eher aus wie so ein bulkiger, großer Blut, so ein Charakter, so ein Tank.
Ja. Und halt auch sehr vital und stark und ich finde im Film sieht er aus wie so ein alter Opa.
Ja, und er bewegt sich auch nicht viel. Klar ist er irgendwie einer der mächtigsten Mutanten, aber
ich finde, das
merkt man im Film nicht viel. Also der Film X-Men Apocalypse
hat so viele Probleme. Der erste Mutant.
Ja, er ist der ursprüngliche Mutant, ja, der erste. Aber der Film hat so viele Probleme. Er macht so viel wieder zunichte, was die ersten beiden dieser Trilogie aufgebaut haben und was ich auch gut fand, dass sie es aufgebaut haben und anders gemacht haben. Und vor allem macht er extrem viel zunichte, was der zweite Teil einfach gut gemacht hat.
Ja.
Es ist einfach nur ein sinnloser Actionkracher, der keinem der Charaktere in diesem Film irgendwas bringt, außer dass Professor Xavier jetzt in einem Rollstuhl sitzt und eine Glatze hat. Das ist natürlich super geil für den Charakter. Klar muss das irgendwie dahin kommen, aber man hätte ja auch irgendwie ein bisschen mehr, weiß ich nicht, da drauf eingehen können oder einfühlsamer mit umgehen können oder irgendwie. Also Mystique fand ich auch, also X-Men Apocalypse fand ich ganz schlimm.
Also am schlimmsten finde ich die Verfilmung von Beast.
Die Filmversion von Beast?
Ja, die Filmversion von Beast, die finde ich wirklich richtig kacke. Weil ich finde, also, ich meine, erstens, sein Name ist Beast. Da erwarte ich keinen blauen gemalten Teddybären.
Ja.
Also, Entschuldigung. Ja. Von der Körperstatur, das Einzige, was sich da erinnert, sind, dass seine Füße und seine Hände größer werden und er Krallen kriegt und ich glaube, mega behaart ist im Gesicht dann und das war es auch. Und ich finde halt in den Comics ist er auch an sich kleiner und nicht.
Und kräftiger, ja.
Und kräftiger. Wie so ein Zwerg, so ein bisschen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, in den X-Men-Filmen davor haben sie es eigentlich noch recht gut gemacht.
Ja, da sah er auf jeden Fall besser aus, ja. Ich finde aber auch Nicholas Hoult als Schauspieler für Beast ist eine gewagte Wahl, weil er ein sehr nettes Gesicht hat.
Ja.
Also Nicholas Hoult hat einfach ein sehr nettes, angenehmes Gesicht, sag ich mal. Da ist es schwierig. Also da musst du halt so viel Maske auf ihn klatschen, dass es einfach lächerlich aussieht. Und das ist halt leider so bei den Filmen. Das ist halt wirklich irgendwie, naja, komischer auf jeden Fall. Auch ganz großer Unterschied, wenn wir bei den X-Men sind, zwischen Comic und Film ist natürlich Wolverine, das Kostüm. Das hat er in den Filmen nie an.
Nicht ein einziges Mal.
Sein klassisches, ikonisches Kostüm, was er von Anfang an hat, dieses gelb-blaue mit der geilen Maske, hat er in den Filmen nicht ein einziges Mal an.
Aber jetzt ist es auch gelb-schwarz, sein Kostüm in den Comics.
Weiß ich nicht. Also am Anfang war es ja auch braun und gelb und nicht blau und gelb. Aber ja, das ist halt so auch ein ganz großer Unterschied.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es wirklich nicht schlimm.
Ja, natürlich. Das ist halt auch wieder so ein typisches Ding. Wir sind jetzt natürlich hier wirklich beim Meckern auf hohem Niveau. Also sehr, sehr nitpicky, sage ich mal. Also wirklich sehr auch sehr im Detail schon. Weil das sind Sachen, die kannst du natürlich in einem Film, kannst du schon machen, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Also wenn ich mir vorstelle, dass Hugh Jackman in gelb-blauem Spandex rumgerannt wäre, mit so irgendwie Plastik-Schulterplatten und diesen Stiefeln und seiner Maske, dann, also,
das wäre schon
hätte ich mich auch totgelacht. Klar, ja. Kannst du in den Comics machen, sieht geil aus in den Comics, sieht Gangster aus in den Comics, sieht cool aus in den Comics, aber bitte steckt Hugh Jackman niemals in Spandex. Es ist aber halt ein Unterschied und ein Detail, was irgendwie als Comic-Fan natürlich schon interessant ist. Ich weiß auch nicht, ob sie mal eine Anspielung darauf gemacht haben, tatsächlich.
Doch, also, sie haben in X-Men Weg des Krieges haben sie am Ende das Kostüm sogar gezeigt. Ah, ja, das stimmt, bekommen, stimmt. So einem Koffer. Da war es aber auch wieder nicht nur Spandex, sondern es war schon eher so rüstungsähnlich. Mhm. Und
auch ja, stimmt, einzelne Teile. Und jetzt in dem neuen Logan-Trailer, checkt den auf jeden Fall mal aus auf YouTube. Der Film kommt ja am 3. März raus. In dem neuen Logan-Trailer sind Comics in, also die X-Men-Comics in dem Filmuniversum drin. Mhm. Das heißt, in dem neuen Logan-Trailer sieht man tatsächlich, und dann auch in dem Film wahrscheinlich, sieht man tatsächlich Hugh Jackman, wie er ein Comicbuch in Händen hält, in dem es sich um X-Men dreht. Was natürlich irgendwie logisch ist. Also warum sollte, wir haben Comics über Helden und wir haben keine Helden in der realen Welt. Warum sollte man dann in einer Welt, in der es Helden gibt, nicht Comics drüber machen?
Ja, das stimmt. Und die wurden sogar extra nur für diese Trailer gemalt, ne, und gemacht.
Ja, ja. Was, also ja, die Ausgabe, die er in dem Trailer hochhält, ist, also gibt's natürlich im realen Leben, aber ist eine ganz andere Geschichte. Es bezieht sich, also das Bild bezieht sich mehr auf Sauron, diesen Dino-Typen, und in dem Comic geht's, glaube ich, um, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es geht um was anderes auf jeden Fall. Aber die Bilder sind, glaube ich, schon aus den Comics, die sie da zeigen, ja, also in dem Trailer. Ja.
Also ich habe gelesen, okay. Da kann auch sein, dass ich mich verlesen habe, vielleicht. Aber so. Ja. Aber es wäre wirklich schon komisch, wer hätte er dieses Kostüm angehabt. Das wäre natürlich cool, das wäre halt so ein Fanservice gewesen, von den Comic-Fans her, glaube ich. Also ich hätte mich natürlich, ich hätte es auf einer Seite sehr komisch gefunden, aber ich hätte es auch mega geil gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, große Unterschiede zwischen Comics und Film sind natürlich auch immer, wie viel Bedeutung beziehungsweise wie viel Screentime ein bestimmter Held, eine bestimmte Figur bekommt und ob sie überhaupt übernommen wird. Also es gibt ja auch, wenn wir jetzt bei X-Men Apocalypse noch sind, zum Beispiel Jubilee, die ja in den Comics eine große Rolle spielt, mit vielen Charakteren auch sich gut versteht, unter anderem Wolverine, soweit ich weiß.
Sehr gut mit Wolverine.
Ja. Und die ja tatsächlich auch in dieser 90er-Jahre-X-Men-Serie fast im Mittelpunkt steht. Ja, und in dem X-Men-Apocalypse-Film ist sie drin, hat irgendwie einen unbedeutenden Satz und feuert, glaube ich, einmal ihre Kräfte ab oder so.
Was? Wann?
Sie ist auf dem Campus zu sehen und sagt einmal irgendwie, keine Ahnung, Greg und Lil, weiß ich nicht.
Ja, Jubilee, stimmt.
Mit der, weißt du, mit der Gamejacke, die
kleine Asiatin. Ja, ja.
Also das ist auch immer ein Ding. Natürlich will man als Comic-Fan, vor allem wenn es um Teams geht wie die X-Men, ja, da hat man ja mannigfaltige Möglichkeiten, sich an einem Pool von interessanten Charakteren zu bedienen und die irgendwie geil darzustellen in einem Film. Aber es ist natürlich auch nicht möglich, jedem irgendwie da seine Zeit einzuräumen. Es ist natürlich in meinen Augen ein etwas ungeschickter Move, dann jemanden wie Jubilee in den Film einzubauen, wenn man dann tatsächlich überhaupt nichts von diesem Charakter zeigt und der auch überhaupt keine Bedeutung für den Film hat.
Ja.
Das ist natürlich ein nettes Easter Egg, aber dann kann man damit anders umgehen, weiß ich nicht, vielleicht auf einem Bild oder so. Die zeigen aber sich dann echt jemanden zu casten, der auch mehr Szenen gedreht hat, als in einem Film drin waren und keine davon hatte Bedeutung. Weiß ich nicht.
Suicide Squad.
Ja, Suicide Squad, ja, gut. Okay, über den Film möchte ich, glaube ich, nie wieder reden. Nein, so schlimm ist es auch nicht, aber es ist irgendwie ganz grausam. Ja, bevor wir uns jetzt hier in den X-Men verlieren, ich möchte noch ganz gerne über Civil War reden. Da, finde ich, kann man so extrem viele Unterschiede zwischen Comic und Film feststellen, weil allein schon die Größe dieses Events, ja. Civil War ist ja eins der krassesten, einer der größten Arcs im Marvel Comic Universum. Mit allen Helden, die da irgendwie mit drin hängen und irgendwie ihren Teil dazu tun. Und im Film, ja, klar, hast du nur einen begrenzten Pool an Charakteren, aus dem man sich bedienen kann. Was ich dann sehr schade fand, ist, dass diese Kampfszene auf dem Flugplatz doch sehr an Twilight erinnert hat, an das Finale. Wenn da irgendwie 12 Leute aufeinander zurennen, ist halt nicht so mega geil, sich das anzuschauen. Natürlich war die Kampfszene trotzdem geil in Szene gesetzt irgendwie, ja. Aber ein Riesenunterschied zu Civil War Comic und zum Civil War Film ist ja tatsächlich auch die Rolle von Spider-Man. Mhm. Da geht ganz viel verloren, möchte ich sagen. Wobei der Film ja tatsächlich bewusst auch nicht den Fokus auf diesen Charakter legt. Einmal, weil die Rechte wieder nicht bei Marvel sind, zu 100%. Aber auch, weil, ja, wie gesagt, in den Comics ist es halt so extrem krass, weil Peter Parker der Erste ist, der sich entlarvt, und weil das auch halt einfach Wellen schlägt für dieses ganze Event und was diese Größe auch irgendwie angeht, dieses Events. Da kannst du natürlich dann im Film nicht irgendwie sagen, ja, okay, jetzt mache ich da so eine mega krasse Nummer draus, wenn irgendwie 12 Helden sich auf die Fresse hauen oder so.
Ja, das stimmt.
Ja, aber Spider-Man ist halt wirklich für die Civil War Comics eine extrem wichtige, extrem interessante Figur, weil er der Erste ist, der diesen Vertrag unterschreibt. Der Erste ist, der sagt, okay, Leute, die haben recht, wir müssen uns zeigen, und der das auch macht. Und dann im Verlauf der Comics wechselt er tatsächlich die Seite. Also er wechselt von Tony Starks Pro-Regierungsseite auf Captain Americas Untergrund-Anti-Regierungsseite und hat da extrem viel Einfluss einfach auf die Geschichte, was natürlich dann im Film auch überhaupt nicht dargestellt wurde. Und ja, ganz großer Unterschied auch in meinen Augen, die Größe einfach dieses Events und der Impact hat für mich gefehlt im Film.
Er war komplett weg.
Ja, er war irgendwie komplett weg. Sie haben es gut gemacht, sie haben es gut gelöst. Dafür, dass sie halt nicht so viele Helden hatten und nicht so krass abgehen konnten, haben sie es schon gut gemacht, weil dieser Twist, der sich zwischen Captain America und Iron Man entfaltet, ja schon gut dargestellt ist. Und auch wie die dann am Ende sich auf die Fresse hauen und keine Ahnung. Das war schon schön. Und dann trennen sich ihre Wege. Gut gemacht, kann man nichts sagen. Also so, wie sie den Film angelegt haben. Aber es ist halt schon in den Comics einfach nochmal echt um einiges krasser. Weil da stirbt am Anfang jemand oder sterben mehrere Menschen. Und dann wird dieses Civil War Act irgendwie ins Leben gerufen. Und dann spalten sich die Lager. Die Leute hauen sich richtig hart auf den Sack, wollen sich wirklich umbringen. Und das hast du ja im Film, hast du ja auch so das Gefühl, dass sie gar nicht so genau wissen, ja, sollen wir uns jetzt so richtig irgendwie eine geben? Oder eigentlich bist du doch mein Freund und ich will dir gar nicht so wehtun.
Vor allem die Kampfszenen zwischen Hawkeye und Black Widow.
Gott, ja. Ach. Die sollen auch endlich mal rummachen und bumsen. Aber ja, also das ist halt, das hat für mich so ein bisschen dieses ganze Thema doch relativiert. Ja? Also diese Härte, dieser krasse Impact, den dieses Event in den Comics hat, habe ich im Film vermisst ein bisschen.
Ja, ja, das stimmt.
Also das ist jetzt natürlich ein großes Detail. Ja? Also das ist schon, finde ich, recht prägnant irgendwie. Das muss man schon sagen. Und Iron Man 3 zum Beispiel, ganz interessantes Detail in Anführungsstrichen, was sie mit dem, wie heißt er denn? Der Gegner von Iron Man 3.
Oh,
Mandarin. Was sie da mit ihm gemacht haben. Fand ich im Film extrem genial, hat top zur Zeit gepasst, hat super auch zu der Geschichte des Films gepasst. Für Ben Kingsley auch eine super Rolle. Und ich finde es auch gut, dass sie dann nicht gesagt haben, er tritt wirklich so auf, wie er aufgetreten ist, sondern er war alles ein Schauspieler.
Mhm.
Fand ich gut, weil Ben Kingsley doch sehr over the top spielt manchmal, eigentlich sehr oft. Also was heißt over the top? Er ist ja schon ein sehr ruhiger Schauspieler. Ne? Also er ist jetzt niemand, der extrem aus sich raus explodiert. Aber das passt auch zu ihm. Ja, das ist auch ein Detail, also so eine Sache, da haben sie einen Charakter eingeführt, oder so dachte man, als man die Trailer gesehen hat, der schon krass ist, der Magie benutzt, der mächtig ist, der böse ist, und das wäre schwierig gewesen, vor allem schon zu der Zeit, so jemanden in ein Filmuniversum einzubauen. Von daher ist dieser Twist sehr gewagt, aber in meinen Augen sehr gut
gelungen. Ja, aber das sind gute Unterschiede, finde ich, weil da sieht man,
ja, halt, es gibt,
da
ja
haben
auch
sie nur wirklich, klar, wirklich nur die Idee genommen von einem Charakter, der existieren könnte. Aber sonst alles drumherum komplett geändert.
Ja, das ist sehr mutig, vor allem wenn du halt Comic-Fans als Publikum hast, was ja dann auch dazu geführt hat, dass dieser Charakter doch sehr zerrissen wurde auf verschiedenen Foren. Aber ja, wenn du einen Film machst, musst du dir halt solche musst du dir halt solche Sachen vornehmen, musst du halt solche Entscheidungen treffen. Und das ist, finde ich, auch voll in Ordnung. Ja, ja, es ist natürlich schwierig, aber es passt irgendwie. Ja.
Man kann nicht immer jeden zufriedenstellen.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Doctor Strange weitergeht, weil das, wie gesagt, ja, unglaublich krasser Charakter ist. Ich bin gespannt, wie es bei Avengers Infinity War mit der Scarlet Witch weitergeht, ob sie vielleicht mega krass ausrastet noch. Vielleicht nimmt Thanos sie auch direkt am Anfang aus dem Spiel, keine Ahnung, wer weiß. Eigentlich müsste Thanos übermächtig sein. Aber jetzt verlieren wir uns wieder in Hypothesen und Theorien über Sachen, die noch gar nicht entschieden sind.
Ich hoffe nur, dass er, also bei Thanos möchte ich wirklich, dass er sehr ähnlich zum Comic aussieht. Was er ja bis jetzt,
ja, tut er schon.
Tut er.
Ich möchte, dass seine Art.
Aber seine Art.
So, dass ich möchte, dass er so ist. Er ist ein Kriegsherr, ein Kriegstreiber, extrem intelligent, extrem berechnend und ein extrem guter Planer. Und das möchte ich. Ich möchte, dass das rüberkommt. Aber er hat nur eine einzige Schwäche. Er hat eine verletzliche Seite, nämlich seine Liebe zum Tod. Also in den Comics dem Tod als Entität, als Wesen, als personifizierte Macht im Universum praktisch.
Mhm.
Das ist sein einziges Manko. Ansonsten ist er echt der perfekte Bösewicht. Also perfekt in der Hinsicht, dass er wirklich böse, intelligent und
unglaublich mächtig.
Unglaublich mächtig ist. Ja, das passt halt bei ihm alles sehr, sehr gut zusammen. Was sind für euch Details, die vielleicht Comic-Verfilmungen zerstören, die sie vielleicht besser machen als die Comic-Vorlagen? Was sind eure Ideen oder eure Anregungen zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Folgt uns am besten bei Twitter und tweetet fröhlich unter dem Hashtag Nerdaufnahme. Ihr findet uns bei Twitter unter @nerdop_52, Hashtag Nerdaufnahme. Tweetet einfach drauf los. Bei Instagram sind wir auch _nerdop_. Gefällt unseren Facebook. Auf jeden Fall. Unsere Facebook-Seite und freut euch auf stetige Updates über verschiedenste Nerd-Themen und wunderschöne Fotos von euren Lieblingsdoktoren hier im Nerd-OP. Bis dahin, bis zur nächsten Nerd-Aufnahme.